Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Mit Martin Weklade. Willkommen zur Sprechstunde.
Ich habe Aura-Symptome, das heißt, ich bekomme vorher Sehstörungen, Sprachstörungen. Das heißt, es fallen einem die einfachsten Begriffe nicht ein, wie die Schornsteinfeger oder sowas. Dann kommt eine Phase, wo der Schmerz immer stärker wird. Und das Entscheidende ist eigentlich, jede Bewegung eskaliert den Schmerz.
So geht eine Migräneattacke bei der Apothekerin Martina Jerusalem-Oberle los. Migräne, eine besonders häufige Form von Kopfschmerz, aber es gibt an die 200 verschiedene Formen von Kopfschmerz. Die können dumpf sein oder ziehend, spitz oder stechend. Kopfschmerzen können sich ankündigen, wie hier bei der Migräne, oder plötzlich wie aus heiterem Himmel kommen. Manche Menschen leiden nur selten unter ihnen, für andere sind sie ein regelmäßiger Begleiter. Wie aber lässt sich herausfinden, welcher Kopfschmerz genau einen plagt und wie behandle ich ihn am besten und welche Möglichkeiten gibt es vorzubeugen, welche Optionen gibt es auch jenseits von Medikamenten? Kopfschmerz und Migräne, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide am Mikrofon. Unser Experte ist Privatdozent Dr. Charlie Gaul vom Kopfschmerzzentrum in Frankfurt am Main. Er ist Facharzt für Neurologie und spezielle Schmerztherapie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gaul.
Guten Morgen an alle. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf und Sie das Thema Kopfschmerz in den Blick nehmen.
Sagen Sie, Kopfschmerz kennt wahrscheinlich jeder mal ab und an, wenn er schlecht geschlafen hat oder manche auch, wenn sie gefeiert haben lange. Wie kommt es überhaupt zu Kopfschmerz?
Ja, Kopfschmerz ist vielleicht eine ganz normale Reaktion des Gehirns auf äußere Stressoren, auf Einflussfaktoren. Die meisten kennen vielleicht den Kater-Kopfschmerz. Das ist der häufigste sekundäre Kopfschmerz überhaupt. Aber deswegen geht man nicht zum Arzt. Das Problem sind in aller Regel die Kopfschmerzkrankheiten. Und im Gehirn kommt es zum Zusammenwirken zwischen Gefäßen, Ausschüttung von Neurotransmittern und Aktivität in bestimmten Hirnregionen. Der Nervus trigeminus spielt da eine ganz wichtige Rolle, über den ganz viel vermittelt wird.
Sie haben schon eine wichtige Unterscheidung genannt, also primärer Kopfschmerz, wo der Kopfschmerz selber das Problem ist, und sekundärer Kopfschmerz. Was ist, wenn Kopfschmerz plötzlich auftritt, also und unerwartet? Woran muss man dann denken? Und ist das auch dann wirklich ein Warnzeichen? Weil Schmerz normalerweise ja immer ein Warnzeichen ist auch.
Ja, das ist richtig. Und das ist gar nicht so trivial. Die sekundären Kopfschmerzen sind ganz viele der über 200 Erkrankungen, die Sie genannt haben, und die richtig zu erkennen und gerade die Notfallkopfschmerzen rauszufischen, ist nicht so einfach. Das wäre zum Beispiel Kopfschmerz in der Schwangerschaft, der neu auftritt, ist immer ein Warnsymptom. Die Kopfschmerzerkrankungen beginnen ganz überwiegend in Jugend und jungem Erwachsenenalter. Das heißt, wenn ein Kopfschmerz nach dem 50. Lebensjahr zum ersten Mal auftritt, ist auch immer ein Grund nachzuschauen. Und dann ganz plötzliche starke Kopfschmerzen können ein Hinweis auf eine Blutung unter die Hirnhäute, eine Subarachnoidalblutung sein. Das kann lebensgefährlich auch sein.
Das heißt, da sollte man dann den Notarzt rufen.
Genau, wenn das so stark und mit weiteren Symptomen einhergeht, dann auf jeden Fall.
Viele haben ja Sorge, da könnte auch ein Tumor hinterstecken.
Tatsächlich sind Tumore gar nicht so häufig Ursachen von Kopfschmerzen. Tumore können Kopfschmerzen machen, aber Hirntumore sind insgesamt recht selten. Und die fallen viel häufiger durch epileptische Anfälle als erstes Symptom auf. Aber es ist ganz klar, dass Patienten da häufig Angst haben. Und natürlich kann auch mal hinter einem neuen Kopfschmerz ein Tumor stecken.
Aber ist eher selten, sagen Sie.
Das ist selten und das würde auch nicht passen zu anfallsartigen Kopfschmerzen, so wie die Migräne, die die Patienten ja häufig über Jahre schon kennen.
Ja. Gibt es bei Migräne, weiß man, Frauen leiden häufiger drunter als Männer. Woher kommt der Unterschied? Woran liegt das?
Der Hormonhaushalt scheint ein ganz wichtiger Trigger zu sein. Und das zeigt sich bei der Migräne auch daran, dass so im Kindesalter ungefähr beide Geschlechter gleich häufig betroffen sind und ab der Pubertät das weibliche Geschlecht quasi ganz stark in den Vordergrund tritt, weil dann die Hormonschwankungen als Auslöser von Attacken dazukommen. Und das gilt für viele Kopfschmerzerkrankungen. Es gibt ganz wenige wie den Cluster-Kopfschmerz, der tatsächlich bei Männern häufiger ist als bei Frauen.
Frauen berichten ja auch, dass sie dann in der Schwangerschaft häufiger seltener Migräne haben.
Ja,
das hängt dann auch mit den Hormonen zusammen?
Ja, dann fällt der Menstruationszyklus weg und sie haben wieder einen gleichmäßigen Hormonspiegel. Und deswegen ist in der Regel so nach dem dritten Monat in der Schwangerschaft die Migräne kein Problem mehr. Einzelne Betroffene haben aber auch eine deutliche Zunahme oder erstmals eine Migräne in der Schwangerschaft. Nur da muss man dann auch wirklich nachgucken, dass man nichts anderes übersieht, weil in der Schwangerschaft auch andere Kopfschmerzerkrankungen mal gefährlich auftreten können.
Mhm. Ab wann spricht man eigentlich von einer chronischen Migräne? Also hängt das von der Anzahl der Attacken ab oder von der Stärke?
Prinzipiell ist die Migräne eine chronische Erkrankung, weil man sie häufig über viele Jahre hat. Aber die chronische Migräne ist so definiert, dass man sagt, wenn jemand 15 oder mehr Tage mit Kopfschmerz im Monat haben, die überwiegend, die Klassifikation sagt mindestens 8 Tage, also von den 15 mindestens 8 Tage, die Migränekriterien erfüllen, das heißt Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit, das, was die Betroffene ganz am Anfang in dem kurzen Interview gesagt hat, die Zunahme bei körperlicher Aktivität, das wäre ein ganz wichtiges Kennzeichen für die Migräne. Und dann würde man das als chronische Migräne bezeichnen, weil das dann so das ganze Leben auch einnehmen kann, wenn man mehr als jeden zweiten Tag im Monat Kopfschmerzen hat.
Sie haben noch einen kleinen Hinweis gemacht auf die Apothekerin, auf Dr. Martina Jerusalem-Oberle. Wie sie von ihren Symptomen berichtet hat. Manchmal, wenn man häufig Migräne bekommt, dann hat man ja auch so das Gefühl, das Leben kann einem entgleiten. Also einfach, weil es so einen großen Raum im Leben einnimmt. Wie es ihr heute mit ihrer Migräne geht und was sie dagegen tun kann, das hat sie meiner Kollegin Barbara Weber erzählt.
Ich habe eigentlich seit meiner Kindheit Migräne. Und erst als es sehr viel schlimmer wurde, also es hat sich so gesteigert dann über die vielen, vielen Jahre, war ich etwa 20, ein bisschen über 20, dass das als Migräne diagnostiziert wurde. Und da war die Migräne so schlimm, dass ich halt 1 bis 2 Mal die Woche einen Tag komplett flach lag, dass mir das eigentlich so mein Leben zu zerstören schien.
Wie haben Sie dann behandelt?
Also bei mir war, dass ich nicht so sehr auf die Schmerzmittel gebaut hatte, weil meine Mutter mir als Kind schon Schmerzmittel gegeben hatte, die nicht wirkten. Von daher war von vornherein bei mir so eine Abwehr irgendwie, dass ich dachte, bei dir helfen die einfach nicht. Und anfangs gab es noch keine Triptane, ne, die eher spezifisch bei Migräne wirken. Und von daher habe ich dann gedacht, ja, du musst jetzt irgendwie lernen, mit der Migräne umzugehen. So zumindest, dass man sie ins eigene Leben integriert, und habe dann eine psychoanalytische Therapie gemacht über 2 Jahre, die meine Migräneanfälle auch reduziert hatte auf alle 3 Monate mal und nicht mehr so stark wie früher. Daran anschließend habe ich dann ganz viele Dinge ausprobiert. Als Migräniker muss man halt sehr auf einen regelmäßigen Tagesrhythmus achten, dass man Trigger erstmal vermeidet, aber die muss man ja auch erstmal erkennen.
Was war das bei Ihnen?
So Dinge wie Nein sagen, meine Bedürfnisse äußern, so was mir ganz schwer gefallen ist. Und habe dann einfach gelernt, dass es den anderen auch nicht gut geht, wenn es einem selber nicht gut geht.
Sie haben einfach versucht, so die äußeren Reize zu stoppen, einfach zu sagen, gut, bis hierhin und nicht weiter. Gab es denn auch so Trigger? Manche berichten ja von Rotwein zum Beispiel, dass das ein Trigger ist.
Ja, also ich habe nie viel Alkohol getrunken, vielleicht auch deswegen. Alkohol ist bei mir ein Trigger. Nicht immer, weil es gehören immer mehrere Trigger zusammen, damit eine Migräne ausbricht. Das ist so wie wenn ein Fass voll ist, dann läuft es halt über, dann kommt die Migräne. Da gehört Hunger zu, regelmäßige ins Bett geht Zeiten, Aufstehzeiten. Das ist natürlich immer schwierig, auch mit Einladungen und sozialen Kontakten, komischerweise auch Urlaubsbeginn.
Was empfehlen Sie denn jetzt Menschen, die unter Migräne leiden?
Die Option, Medikamente zu nehmen, sich damit auszukennen, würde ich auch empfehlen, weil es immer im Leben Situationen gibt, wo man so das Gefühl hat, das geht jetzt gar nicht. Und auch körperbezogene Methoden, also so Ausdauersport. Bei mir hat sehr gut gewirkt. In der ganz frühen Anfangsphase der Migräne kalte Fußduschen. Also ich bin nachts aufgestanden, wenn ich gemerkt habe, die Migräne ist im Kommen. Dann habe ich meine Füße ganz lange kalt abgeduscht. Das mache ich auch heute noch. Das ist eigentlich die Methode, die sich bis heute durchgezogen hat. Dann auch dieses progressive Muskeltraining. Und ich habe lange Zeit, und auch jetzt noch haben wir eine Migräne-Selbsthilfegruppe hier in Köln, die ich leite. Und da tauscht man sich eben auch gerade über diese kleinen Zusatzmethoden, die aber sehr hilfreich sind, aus und fühlt sich auch nicht so alleine damit.
Soweit die Erfahrungen der Apothekerin Dr. Martina Jerusalem-Oberle mit der Migräne. Meine Kollegin Barbara Weber hat das Gespräch aufgezeichnet. Kopfschmerz und Migräne, unser Thema heute hier. Unser Studiogast Charlie Gaul aus Frankfurt, vom Kopfschmerzzentrum Frankfurt. Herr Gaul, das ist ja immer ganz klug, weil man erstmal fragt, was geht denn ohne Medikamente? Und ein paar Ansätze waren ja da, also Ausdauersport zum Beispiel, Muskelentspannungstraining und dann ein Stichwort, bei dem Sie so ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, Triggervermeidung. Wenn man sich im Netz umguckt, dann findet man sehr viele mögliche Auslöser für Migräne. Danach kann man ja sein Leben gar nicht gestalten, oder?
Genau das ist das Problem, weshalb wir Triggervermeidung gar nicht so als primären Ansatz empfehlen. Heute geht der Weg eher so in Triggermanagement, dass man sich auch selbst ausprobiert und außerdem spielen.
Moment, dass man erstmal guckt, ist das denn bei mir genau wirklich so, dass Rotwein einen Effekt hat oder Käse einen Effekt hat?
Ja. Wenn Sie auf alles verzichten, was Sie im Internet als Trigger finden, dann bleibt ein trauriges Leben übrig. Das ist einfach, dann wird das Management der Krankheit noch zur Behinderung zusätzlich und das wollen wir eigentlich nicht. Und das andere ist, dass das Gehirn unterschiedlich empfindlich ist. Wir wissen, dass in der Vorphase, also unmittelbar vor einem Migräneanfall, kann alles Mögliche das Fass zum Überlaufen bringen. Wenn Sie nach einem Migräneanfall sind, dann hat sich so neurophysiologisch Ihr Gehirn normalisiert, dann können Sie auch einiges wegstecken, dann geht vielleicht auch das Glas Wein. Das heißt, dieses Absolute bei mir löst irgendeine Substanz, häufig sind es Lebensmittel, immer eine Migräne aus. Das stimmt häufig so nicht.
Hm. Das heißt, wenn Trigger in Anführungszeichen Vermeidung, dann wirklich welche, die man von sich selber kennt und situationsabhängig.
Genau, ganz gezielt. Und dann kann man sich auch entscheiden, jetzt ist eine Feier, will ich das Risiko eingehen, trinke ich ein Glas Sekt. Aber wenn man gar nicht weiß, ob das wirklich ein Trigger ist und man auf alles verzichtet, dann engt man sich zusätzlich ein. Und das stresst auch.
Also lieber alles mal ausprobieren.
Genau.
Welchen Stellenwert haben denn die nicht medikamentösen Verfahren, um Anfällen oder die Frequenz zu senken?
Für mich ist das auch heute noch, trotz der modernen Medikamente, die uns ein ganzes Stück vorangebracht haben, ganz wichtige Basis. Und ich würde sagen, die schwer Betroffenen, die es schaffen, ihren Lebensstil zu verändern und ihre Migräne da ein Stück weit mit zu akzeptieren und auch in die Lebensplanung einzubauen, die kommen auf lange Sicht besser zurecht als die anderen, unabhängig davon, wie sie medikamentös behandelt werden. Also das hat weiter einen hohen Stellenwert, denn das Problem im Migräneanfall ist ja häufig, dass das Gehirn mit Reizüberflutung und Stress kämpft. Und das können sie durch medikamentöse Therapie vermindern. Aber dann legen die Leute häufig noch eine Schippe an ihrer Aktivität drauf und dann pendelt sich das wieder nicht gut ein. Und häufig, das sehe ich bei den neuen Medikamenten, ist die Verbesserung der medikamentösen Behandlung für die Patienten die Chance, jetzt kann ich endlich mal Sport machen. Das ging vorher gar nicht, weil es immer sofort Migräne ausgelöst hat und empfinden das häufig als sehr wertvoll.
Hm. Nun sind eine ganze Menge neuer Substanzen dazugekommen, entweder um akute Attacken zu behandeln oder auch den Attacken vorzubeugen. Da fragt sich, was ist der Stellenwert heute noch von ganz klassischen Schmerzmedikamenten?
Die haben weiterhin einen großen Stellenwert. Ungefähr 80 90% der Betroffenen mit Kopfschmerzen sind ja gar nicht beim Arzt, sondern quasi in der Apotheke in Behandlung. Und für viele funktioniert das auch. Also wenn man die richtig einsetzt und die gut wirken, gibt es auch gar keinen Grund, was an der Therapie zu ändern. Das Problem ist halt, wenn man zu viele einnimmt oder wenn man sagt, ich nehme davon 2 Tabletten Ibuprofen oder was auch immer, aber es hilft gar nicht. Dann braucht man eines der neueren Medikamente. Mhm.
Welchen Stellenwert haben die Triptane noch?
Die sind weiter der Standard für die Behandlung der Migräne. Da sehe ich auch mittelfristig keine Änderung vom Stellenwert.
Mhm. Was ja noch ein Baustein war, lange etabliert auch, sind Medikamente, die zur Epilepsiebehandlung benutzt worden sind. Sind die immer noch wichtig?
Ja, da kommen wir jetzt aber in die vorbeugende Behandlung. Mhm. Da ist vor Jahren immer noch Valproat genommen worden, mit eigentlich einer guten Wirksamkeit. Das ist aber völlig raus wegen einem hohen Fehlbildungsrisiko, wenn jemand unter der Behandlung mit Valproat schwanger wird. Und es sollen sogar Männer während der Zeugung eines Kindes nicht mit Valproat behandelt sein, weil auch da das Risiko erhöht ist. Und die Substanz, die noch verblieben war, war Topiramat, aber die ist aber jetzt...
auch da gibt es Warnhinweise.
Genau, die ist jetzt auch deutlich zurückgedrängt. Die Fehlbildungsrate ist im Vergleich jetzt zu Valproat nur leicht erhöht, aber man hat aus großen skandinavischen Registern gesehen, dass das Risiko für neuropsychiatrische Störungen, also ADHS und solche Dinge deutlich erhöht ist. Und deshalb wird man das bei Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, nicht oder nur noch sehr zurückhaltend einsetzen, zumal wir eine größere Auswahl heutzutage haben.
Antidepressiva sind früher auch viel eingesetzt worden. Wie ist das heute?
Sehe ich weiter für Antidepressiva, sehe ich weiter einen Stellenwert, weil gerade viele chronische Patienten komorbid Angst und Depression auch haben und man das gut mitbehandeln kann.
Beta-Blocker?
Beta-Blocker haben auch noch einen Stellenwert. Die neueren Medikamente wirken überwiegend besser, aber wir haben auch zu berücksichtigen, für wen wird im System der gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt eines der neuen Medikamente übernommen. Und in der Regel ist eine Vorbehandlung mit Standardmedikamenten eine der Bedingungen.
Hm. Gucken wir uns die neueren Medikamente mal an. Im Prinzip sind es ja so 2 große Klassen. Ich weiß nicht, ob die zum Teil zugelassen, aber eben auch noch nicht so weit verbreitet, die sogenannten Gepanten.
Ja.
Was ist die Idee dahinter?
Die Gepante wirken gezielt gegen CGRP, genauso wie die Antikörper, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Und zwar blockieren die aber in Form von Tabletten den Rezeptor, an den CGRP andockt. Und das ist ein Molekül, das akut im Migräneanfall ausgeschüttet wird. Und wenn man den Rezeptor blockiert, kann CGRP nicht wirksam werden. Man bremst quasi den Migräneanfall aus. Die sind zugelassen, auch in Europa, aber nicht auf dem Markt, weil die Kostenerstattung noch nicht geklärt ist für 2 der Substanzen.
Anders ist das mit den sogenannten Antikörpern?
Von den monoklonalen Antikörpern haben wir mittlerweile 4 auf dem Markt. Die kamen so sukzessive. Der erste war auch einer, der sich gegen den CGRP-Rezeptor richtet. Und die anderen 3 Antikörper binden das CGRP direkt, wenn es ausgeschüttet würde. Und der jetzt als letztes auf den Markt kam, der Antikörper wird als Infusion gegeben, die anderen werden unter die Haut gespritzt. Antikörper kann man nicht schlucken, die würde man verdauen.
Die würden kaputt gehen dann, ja, und nicht mehr wirken. Man kennt Antikörper ja eigentlich, sind das ja so eine Art Moleküle, die auch vom Körper selber normalerweise gebildet werden, um Krankheitserreger abzuwehren zum Beispiel. Hier wird es eher benutzt, um eben Signalwege zu unterbrechen.
Ja, vom biologischen Aufbau her, vom Molekül her sind die den Abwehrantikörpern ganz ähnlich. Richten sich aber halt gegen CGRP. Aber ganz wichtig ist, sie greifen nicht in das Immunsystem ein. Also da machen die keine Wirkung. Das ist ganz wichtig. Muss man auch bei Wechselwirkungen und anderen Erkrankungen bedenken. Da ist es relativ unproblematisch mit den CGRP-Antikörpern.
Der Vorteil von Antikörpern ist eben, dass sie sehr speziell und spezifisch wirken.
Genau, die wirken sehr spezifisch. Und das bedeutet auch, dass sie mit einer sehr geringen Nebenwirkungsrate einhergehen, weil sie nicht an alle möglichen Rezeptoren im Gehirn.
Nachteil, Sie haben es schon gesagt, die müssen gespritzt werden.
Die müssen gespritzt werden, was aber heute jetzt bis auf den einen, den es intravenös gibt, mit Pens, die die Patienten selbst anwenden, einmal im Monat oder alle 3 Monate recht komfortabel ist. Mhm. Das ist eigentlich im praktischen Alltag kein Problem.
Ja, wie sieht es aus mit Nebenwirkungen möglichen?
Nebenwirkungsrate ist jetzt im Vergleich zu den Medikamenten, die wir vorher angesprochen haben, erheblich niedriger. Gelegentlich Verstopfung, gelegentlich Hautausschlag, Juckreiz an der Injektionsstelle und selten allergische Reaktionen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Kopfschmerz und Migräne, das ist Thema dieser Sprechstunde. Unser Experte im Studio, Privatdozent Dr. Charlie Gaul vom Kopfschmerzzentrum in Frankfurt. Und er hat viele Fragen mitgebracht. Eine Frage ist als Mail gekommen. Da geht es um Kopfschmerz und medizinischen Cannabis, genau gesagt um Spannungskopfschmerz. Inwieweit funktioniert das gut? Dass eine Hörerin aus der Nähe von Stuttgart berichtet, dass das eigentlich über die Behandlung über einen Arzt erfolgen sollte. Wenn ja, über einen Hausarzt oder einen Neurologen, fragt sie.
Das Thema ist ziemlich umstritten. Cannabis wird ja gerade bei ganz vielen Erkrankungen eingesetzt. Die Kostenübernahme über die Krankenkasse ist nur möglich, wenn Standardtherapien vorher ausgeschöpft sind und wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass das gut wirkt. Und da muss man sagen, enttäuschenderweise gibt es zum Kopfschmerz fast keine Studien, eher nur Fallsammlungen. Und das reicht mir persönlich nicht, um Cannabis außer in ganz speziellen Einzelfällen einzusetzen. Ich glaube, wir haben genug gut belegte Medikamente, die wir erstmal probieren können. Aber ich erlebe das auch so, dass sich der Cannabis-Einsatz verbreiten wird. Und es gibt sicherlich Betroffene, die das auch als günstig empfinden. Häufig erlebe ich es bei schwer betroffenen Kopfschmerzpatienten, dass die sagen, mein Kopfschmerz ist gar nicht so viel besser geworden, aber ich kann mich besser regulieren, also eher tatsächlich auf den psychotropen Effekten des Cannabis als die primäre Schmerzlinderung.
Eine Hörerin berichtet, dass sie häufiger eine Aura mit bogenförmigen, gezackten Flimmern vor den Augen hat. Weiter passiert aber nichts bisher. Berichtet sie, habe ich dem keine besondere Bedeutung beigemessen? Sollte ich da was tun?
Was die Hörerin beschreibt, ist eine isolierte Aura. Also, dass man nur das Vorsymptom, diese Sehstörung, gezackte Linien, Gesichtsfeldausfall hat und dann kommt der Kopfschmerz nicht hinterher. Das ist ein Phänomen, das wir vor allen Dingen bei älteren Migränepatienten kennen, die sagen, ich kenne eigentlich mein ganzes Leben die Migräne, Kopfschmerzen treten nur noch leicht oder gar nicht mehr auf. Und jetzt sind es die isolierten Migräneauren. Und wenn die sehr häufig sind, können die aber auch sehr störend werden. Und dann kann man überlegen, ob man eine medikamentöse Behandlung anfängt, um diese Auren zu unterdrücken.
Am Telefon ist Herr Buss aus Göttingen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich muss vorweg sagen, das freut mich. Ich bin seit kurzem Ruhestand. Ich bin Psychosomatiker im klinischen Kontext lange Jahre gewesen. Ich habe eine Frage an Herrn Gaul. Und zwar ganz am Anfang war der Einspieler mit der Apothekerin, die ja so von ihrer chronischen Migräne den Verlauf berichtet hat und da auch markanterweise auf ihre Psychotherapie hingewiesen hat. Also sie hat das jetzt als Psychoanalyse beschrieben. Weiß nicht, ob sie das wirklich auch konkret gemeint hat, aber da ist meine Frage an ihn, das wurde gar nicht aufgegriffen, auch von der Interviewerin nicht. Würden Sie gegebenenfalls aus Ihrer Sicht noch was zur Psychotherapie sagen? Ich sehe das mehr in einem psychosomatischen Kontext, also nicht eine groß angelegte Psychotherapie für jeden und auch nicht die Psychogenie als Auslöser für die Migräne, aber doch irgendwie mehr. Also ich habe das sehr, sehr viel erlebt, dass eigentlich die Migräne dann irgendwie so nebenbei auftauchte oder dass gerade eben Verhaltensmuster, Beziehungskonflikte, die nicht bisher zum Thema gemacht wurden, dass die eine große Rolle spielen und das im Kontext mit Lebensstil, das haben Sie ja auch gesagt, und Stress, das ist immer so ein ganz diffuser Begriff. Das ist das eine. Ich mach's dann
Herr Busse, lassen Sie uns darüber erstmal reden. Ich glaube, die Frage ist schon mal angekommen.
Also ich muss Ihnen da überwiegend zustimmen, das ist ganz richtig. Und deswegen haben wir auch mehrere Psychologinnen bei uns im Kopfschmerzzentrum. Allerdings gehen wir von einem verhaltenspsychologischen Ansatz aus, tiefenpsychologisch oder gar analytisch ist sicherlich jetzt beim Schmerz nicht so ganz im Vordergrund. Das haben Sie sicherlich als Psychosomatiker eher einen tiefenpsychologischen Hintergrund, nehme ich an. Aber das ist tatsächlich hilfreich, und um das möglichst vielen Patienten zugänglich zu machen, bieten wir Gruppentherapien an. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn das mehr angeboten würde. Denn wenn die Patienten alle in eine Einzeltherapie gehen, dann werden die Ressourcen einfach nicht reichen. Und genau das, was Sie angesprochen haben, für manche reichen 10 Abende Gruppentherapie, und dann haben die wichtige Verhaltensideen mitgenommen, die sie umsetzen können. Und dann diese Dinge wie Beziehungen und so, das muss man eher im Einzelkontakt anschauen.
Sie hatten noch einen zweiten Punkt, Herr Buss.
Ja. Eine Anmerkung nur, ich mache es auch schnell. Also ich sehe das, ich bin auch passionierter Gruppentherapeut, auch interaktionell, auch tiefenpsychologisch. Also man darf nicht immer nur auf die VT gehen, und das ist sehr viel Psychoedukation in der Gruppe. Das finde ich großartig, dass Sie das sagen. Da kann man Beziehungskonflikte sehr gut ansprechen und auch besprechen in der Gruppe. Das Zweite, Sie sagten was so ein Antidepressiva. Ich bin mittlerweile auch durch lange Erfahrung da jetzt sehr kritisch geworden. Die Psychiater sagen das selbst auch, nicht ganz so laut, aber die Wirksamkeit der Antidepressiva, die ist ja sehr, sehr gering, geht ja kaum über ein Placebo hinaus. Ich wünschte mir da eigentlich ein bisschen mehr, nicht für ihn jetzt speziell, aber auch so kritische Würdigung, auch wenn man das so lapidar empfiehlt. Also ich finde das wichtig, dass man das depressive Moment erkennt, das da mit der Migräne assoziiert ist. Das fände ich ganz toll. Okay.
Vielen Dank.
Ja, auch dazu, für die Migräne zugelassen und tatsächlich im größeren Umfang eingesetzt wird lediglich Amitriptylin, und das spielt in der Schmerztherapie eine große Rolle. Die SSRI, also die modernen stimmungsaufhaltenden Antidepressiva, haben keinen nachgewiesenen Effekt auf die Migräne. Die würde man nur einsetzen, wenn tatsächlich eine Depression vorliegt, aber auch das würde ich immer nur gemeinsam mit einer psychotherapeutischen Begleitung sehen und gar nicht als alleinige Therapie. Also so Antidepressiva zur Kopfschmerztherapie, das ist, haben Sie recht, natürlich zu grob gegriffen, sondern es sind nur bestimmte, es ist niedrig dosiert, es geht um die Komorbiditäten wie schlechten Schlaf. Und wir wissen natürlich auch, dass manche Antidepressiva, die zum Teil einige Jahre propagiert wurden, dann beim Absetzen Probleme machen, dass die Patienten schlecht davon loskommen. Und deswegen muss man es sehr differenziert einsetzen, da stimme ich Ihnen voll zu.
Ist es auch eine Frage, ob man das als sozusagen als einen möglichen Baustein im Auge behält und dann Akzente setzt?
Genau. Also wir würden sagen, wir haben medikamentöse Prophylaktika, mittlerweile ziemlich viele. Wir haben psychologische Verfahren, wir haben die Entspannungsverfahren, wir haben den Ausdauersport, wir haben den Lebensstil. Das ist ganz viel. Und da kann man individuell für den Patienten ein kombiniertes Programm zusammenstellen.
Ein Hörer hat uns gemailt und berichtet, ich bekomme, wenn das Wetter wechselt, fast immer Kopfschmerz, insbesondere auch bei Wetterextremen. Wie kann man da entgegenwirken? Das hat ja eher was mit Wetterfülligkeit zu tun.
Das ist richtig. Und ich halte es für schwierig, wenn in der Zeitung steht, heute ist Migränewetter. Das kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Die Studien, die man dazu gemacht hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit Föhn in Bayern, das ist ja immer, der muss ja für alles herhalten, die zeigen eigentlich da keine so klaren Zusammenhänge. Das Einzige, was man sehen kann aus großen Studien, und das ist auch das, was sich im Alltag bestätigt, starke Wetterwechsel, also rasche Schwankungen von Temperatur und Luftdruck, das ist einfach die Empfindlichkeit der Kopfschmerzpatienten, dass die darauf reagieren. Aber ein Migränewetter an sich gibt es nicht.
Gucken wir uns einen Aspekt des Hauptthemas genauer an mit Dr. Michaela Bonfert. Sie ist Kinder- und Jugendärztin, Neurologin, und sie ist Leiterin der Concussion Klinik am Dr. von Haunerschen Kinderspital am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Guten Morgen, Frau Bonfert.
Ja, guten Morgen aus München. Hallo.
Wie sieht es aus bei Kindern und Jugendlichen? Wie häufig haben die Kopfschmerzen?
Ja, Kinder und Jugendliche haben genauso häufig Kopfschmerzen wie Erwachsene. Und wichtig ist eben, dass auch eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen Migräne-Kopfschmerzen kennt, nämlich ungefähr jedes 10. Kind, wenn wir uns die Zahlen anschauen.
Ist das immer sofort als Migräne erkennbar? Oder anders gefragt, worauf sollten Eltern achten?
Genau, also umso jünger die Kinder sind, umso unspezifischer zeigen sich auch Migräneerkrankungen. Das heißt, der klassische Kopfschmerz, so wie Sie ihn sicher schon gehört haben, nämlich einseitig und sehr stark einsetzend und begleitet eben von Übelkeit und Erbrechen, Photophobie, Phonophobie. Das muss nicht immer dieses klassische Vollbild sein, sondern umso jünger die Kinder sind, geben sie eher auch mal beidseitige Kopfschmerzen an und auch mal drückende Kopfschmerzen an. Und wenn sie ganz, ganz jung sind, also noch im Kindergartenalter oder jünger, könnten es auch sogenannte Migränevorläufer sein, die sich als wiederkehrende Bauchschmerzen oder auch als wiederkehrendes Erbrechen ohne weitere Infektionszeichen zeigen.
Was ist denn das Wichtigste, wenn man den Verdacht hat, mein Kind könnte eine Migräne haben? Das eine ist ernst nehmen, sicherlich. Das andere, wie sieht es mit der Behandlung aus?
Also ernst nehmen auf jeden Fall. Wann immer ein Kind über Kopfschmerzen klagt, die gehäuft auftreten, würde ich empfehlen, immer ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und von der Behandlung ist es erstmal ganz wichtig, den Kindern zu vermitteln, was die Migräne genau ist, was in ihrem Gehirn passiert, dass sie die Angst vor dieser ja doch häufig sehr beeindruckenden Episode verlieren und dann eine gute Akutmedikation zu etablieren. Und da nutzen wir im Kindes- und Jugendalter primär Ibuprofen sehr gerne. Hm. Wichtig ist, dass es ausreichend hochdosiert ist und frühzeitig genommen wird.
Wird das oft falsch gemacht?
Leider ist es so, dass viele Eltern zurückhaltend sind, primär mit einer Schmerzmedikation, weil sie Angst haben, zu viel an Schmerzmedikamenten zu geben oder sie zu hoch zu dosieren. Und da ist es ganz wichtig, dass wir als Kinder- und Jugendärzte eben die Eltern gut aufklären, dass es in dem Fall eben eminent wichtig ist, ausreichend hochdosiert und frühzeitig die Medikamente zu geben.
Welche Rolle spielen andere Medikamente, also Triptane zum Beispiel?
Wenn wir sehen, dass wir mit dem Ibuprofen nicht eine ausreichend gute Wirkung erzielen, dann geben wir auch im Kindesalter gerne ein Triptan. Man muss hier berücksichtigen, dass nicht alle Triptane für das Kindesalter zugelassen sind, aber in einem sozusagen spezialisierten Kopfschmerzzentrum kann man dann einen sogenannten individuellen Heilversuch damit vereinbaren mit den Eltern und das hilft dann meistens extrem gut.
Sie haben mir vor der Sendung erzählt, wenn Migräne chronifiziert auftritt, dass sie dann oft versuchen, auch mit einem multimodalen Ansatz, also viele, möglichst viele Behandlungsansätze gleichzeitig zu nutzen. Wie sieht das bei der Migräne dann klassischerweise aus?
Richtig, das ist ganz wichtig, dass wir eben gucken, dass die Alltagseinschränkungen, die Kinder mit häufiger Migräne erfahren, möglichst verringert wird. Das heißt, dass sie entweder weniger Attacken haben im Verlauf oder die Attacken einzeln nicht mehr ganz so ausgeprägt und lange dauern. Und dafür brauchen wir nicht nur die ärztliche Seite, sondern wir haben immer auch Physiotherapeuten im Team, die eben auf ausreichend Bewegung achten, auf Haltung achten, auf muskuläre Verspannungen zum Beispiel auch achten und diese behandeln und immer auch die Psychologinnen im Team, die einfach auch die Lebensumstände des Kindes nochmal genau angucken, die auf verschiedene Lebensstilfaktoren mit uns zusammenschauen, wie Schlaf, wie Ernährung, wie funktioniert Schule, wie funktioniert Freizeit und eben vor allen Dingen positive Ressourcen für das Kind stärken und auf der anderen Seite auch mit der häufigen Schmerzerfahrung des Kindes gucken, wie das Kind damit gut zurechtkommen kann und diese verarbeiten kann.
Hatte die Corona-Pandemie eigentlich Effekte auch auf die auf den Verlauf und auch auf die Häufigkeit von Migräneattacken bei Kindern?
Tatsächlich sehen wir einige Patienten, die wir schon vor Corona betreut haben oder die jetzt nach Corona Kontakt zu uns gesucht hatten, die vorher schon eine Migräneerkrankung hatten, die durch eine eigene Corona-Erkrankung eine massive Zunahme der Kopfschmerzfrequenz bis hin fast zu täglichen Kopfschmerzen erfahren haben. Genau.
Wir haben vorhin bei Erwachsenen auch darüber gesprochen, dass eben ganz neue Substanzen eingeführt worden sind, zum Beispiel eben auch Antikörper. Für Kinder kommen die noch nicht in Frage, muss man sagen.
Das ist korrekt. Wir setzen sie bisher im Kindes- und Jugendalter noch nicht ein, weil wir eben noch die Ergebnisse, insbesondere auch zur Sicherheit und Langzeitdaten aus den laufenden Studien abwarten möchten, bevor wir damit dann in die reguläre Behandlung gehen können.
Wie lange wird das ungefähr noch dauern?
Das kann ich aktuell nicht abschätzen. Wir hoffen natürlich immer, dass es schnell geht, auch im Sinne unserer Patientinnen. Aber genau, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben.
Dr. Michaela Bonfert, Kinder- und Jugendärztin und Neurologin. Sie leitet die Concussion-Klinik am Dr. von Haunerschen Kinderspital am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Frau Bonfert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Kommen wir zu den Kopfschmerzen, auch bei Erwachsenen. Eine Hörerin berichtet, dass sie regelmäßig Spannungskopfschmerzen hat. Sie benutzt dann je nach Schweregrad Japanöl oder auch Schmerztabletten. Aber sie hat, berichtet sie zusätzlich noch einen, als einen Faktor, dass sie nachts mit den Zähnen knirscht. Und sie fragt, gibt es da einen Zusammenhang? Zähneknirschen und Kopfschmerzen? Dr. Charlie Gaul vom Kopfschmerzzentrum in Frankfurt.
Ja, das ist eine ganz häufige Komorbidität, also eine Störung, die gleichzeitig auftreten kann und ist letztlich Ausdruck von Anspannung, Stress, Tagesverarbeitung. Und es kennen auch Menschen, die keinen Kopfschmerz haben, dass sie nachts mit den Zähnen pressen oder knirschen und dann ein Spannungsgefühl im Gesicht haben. Oder eben bei der chronischen Migräne, das ist eine sehr häufige Komorbidität. Und da kann eine einfache Aufbissschiene helfen und Übungen, die man zum Beispiel vom Physiotherapeuten lernen kann.
Also locker lassen.
Genau, das wäre die Botschaft.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Tauschek ist am Telefon aus Kreuzlingen in der Schweiz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Schönen Gruß vom Bodensee.
Danke sehr. Grüße zurück. Bitte sehr.
Ja, ich wollte einen Erfahrungsbericht loswerden und dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Ich hatte also früher mehrere Jahre Kopfschmerzen und oder Migräne, und zwar mit der Aura, also Phlemaskotom. Und eines Tages hatte ich das Phlemaskotom und keine Schmerzmittel dabei. Und da war ich also ziemlich in Panik und habe mich also eben auf Schmerzen vorbereitet, und die kamen aber nicht. Und das war für mich sehr erstaunlich. Also bis dahin habe ich regelmäßig wenn das Phlemaskotom kam, ASS oder Paracetamol, 1 Gramm ASS zum Beispiel genommen. Und da kamen also diese Kopfschmerzen nicht. Also das wurde vorhin ja schon mal erwähnt, die Aura ohne Kopfschmerzen. Und was ich aber dann erlebt habe oder rausbekommen habe, dass bei mir diese Kopfschmerzen häufig mit dem Kaffeekonsum zu tun hatten. Und zwar, wenn ich eben mein Koffeinspiegel sozusagen gesunken war, dann haben also die Kopfschmerzen an mich zugenommen. Und das würde mich noch interessieren, auch an den Studiogast eben, wie häufig das eigentlich ist. Ist das häufig, diese Verbindung zwischen Kopfschmerzen und Koffeinkonsum? Damals war es nämlich so, ich war bei verschiedenen Ärzten wegen den Kopfschmerzen und keiner hat mich gefragt nach dem Koffeinkonsum.
Okay, die Frage ist aber angekommen.
Ja. Und noch ein kurzes, zum Schluss noch kurz. Ich nehme also keine Kopfschmerztabletten oder überhaupt Medikamente mehr seitdem.
Sondern Espresso.
Ja. 4 Espressi pro Tag reichen.
Ja, also das ist ein Zusammenhang, der auch schon lange bekannt ist. Sie kennen vielleicht auch Kopfschmerzmittel, in denen Koffein drin ist. Koffein kann selbst einen schmerzreduzierenden Effekt haben. Also es kann auch auf Schmerzen wirken. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen konnten, dass Koffeinentzug Kopfschmerzen macht, und wenn eben der Spiegel fällt, wenn man sehr viel Koffein trinkt. Und umgekehrt kann man sagen, wer bis zu 3 Tassen Kaffee am Tag trinkt, muss keine Zunahme der Migräne befürchten. Wer mehr als 3 Kaffee am Tag trinkt, vergrößert damit auch sein Risiko, dass die Migräne sich verstärkt. Aber wahrscheinlich sind tatsächlich
zu viel Koffein ist auch nicht gut.
Zu viel ist auch nicht gut. Aber das plötzliche Weglassen von Koffein ist sehr unangenehm. Also wenn Sie viel Kaffee trinken und lassen das weg, dann merken Sie das vegetativ, Schwindel, Kopfschmerzen, kann alles auslösen. Und vielen Kopfschmerzpatienten hilft das durchaus.
In arabischen Ländern ein klassisches Hausmittel, der Saft einer halben Zitrone plus Kaffee.
Ist wissenschaftlich nie gut untersucht. Ich weiß nicht, ob sie Zitrone braucht. Dem Kaffee würde ich mehr zutrauen.
Ja, okay. Und die Mischung, es schmeckt auch ein bisschen gruselig, dann kriegt man direkt keinen Kopfschmerz mehr.
Man vertreibt die Migräne.
Ja, man vertreibt sie eigentlich. Herr Tauschek, ich danke Ihnen. Herzlich Grüße nach Kreuzlingen. Und am Telefon ist eine Hörerin aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, bitte sehr.
Ja, meine nahe Verwandte leidet an vestibulärer Migräne. Es wurde erst durch Hals-Nasen-Ohrenarzt minärische Erkrankung diagnostiziert. Jetzt ist es vestibuläre Migräne. Man verordnete ein Triptan und es traten auf Kopfschmerzen, Übelkeit, kann das Bett nicht mehr verlassen. Die ganze Krankheit geht seit Januar 24 und es sind 2 Monate, wo sie das Bett verlassen kann und das normale, seinerzeit sehr aktive Leben gestalten kann. Wie kann man da vielleicht helfen, bitte?
Die Vestibuläre ist eine Form der Migräne, die wir früher für selten gehalten haben, aber die ist gar nicht selten. Das ist wahrscheinlich häufiger, als wir denken. Einmal ist Schwindel ein typisches Begleitsymptom, das ganz viele Migränepatienten berichten. Und zum anderen würde man es als vestibuläre Migräne bezeichnen, wenn jemand, der auch Migräne kennt, also irgendeinen Migräneanfall muss man mal gehabt haben im Leben, zusätzliche Attacken hat mit Schwindel. Und das Problematische ist, das kann Schwankschwindel sein, das kann Drehschwindel sein, der kann Minuten dauern, aber auch Stunden. Und es lohnt sich durchaus, ein Triptan auszuprobieren. Manche Patienten sprechen tatsächlich auf dem Triptan auch bezüglich des Symptoms Schwindel ohne Kopfschmerz an. Und man kann die Migräne-Prophylaktika ausprobieren. Aber die Datenlage, welche davon jetzt auf die vestibuläre Migräne besonders gut wirken, ist noch relativ dünn.
Aber Sie haben gesagt, wenn es um Schwindel geht, dann guckt man ja erstmal genauer aufs Innenohr, oder?
Genau. Das ist eben die Abgrenzung, was ja auch die Hörerin berichtet hat. Man hielt es erst für eine meniärische Erkrankung, weil die geht auch mit Schwindel, Übelkeit einher. Also das ist nicht immer so leicht auseinanderzubekommen. Aber wenn die Patienten auch Migräneattacken berichten und zum Beispiel berichten, dass das dann zur Regelblutung getriggert auftritt oder so, dann ist das ein starker Hinweis, dass es eine vestibuläre Migräne sein könnte. Aber die ist selbst sehr vielgestaltig. Das ist so ein bisschen Chamäleon.
Das heißt, da muss man auch erstmal gucken, was hilft und was wirkt und was nicht.
Und gegebenenfalls ruhig auch das Innenohr untersuchen beim HNO-Arzt und sagen, gucken, die Innenohrfunktion ist normal, da gibt es keine Erklärung für den Schwindel und dann macht es die vestibuläre Migräne wieder etwas wahrscheinlicher.
Ich sage herzlichen Dank an die Hörer aus Berlin und Grüße nach Berlin. Und am Telefon ist Herr Gülow aus Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Also, ich bin ja froh, dass es Ihnen geht, deswegen habe ich eine Frage. Ich habe Kopfschmerzen, was die Geschichte angeht, schon seit Jugend. Und dann kam, als ich dann 15 war in der Operation, als der Blinddarm draußen war, da war dann alles weg, keine Kopfschmerzen mehr. Mit 30 bekam ich eine Borreliose, die wurde dann nicht erkannt. Und seitdem, 40 Jahre sind jetzt her, habe ich jeden Tag Kopfschmerzen. Ich konnte das bis jetzt mit Spigelia Pentacan, das ist also Belladonna drin, irgendwie lenken und auch runterdrücken. Aber dann musste ich Aspirin nehmen, seit 3 Jahren, 500 Milligramm, aber immer nur eine Viertel. Aber jeden Tag geht das so los. Ja? Ich kann es lenken, dann geht es weg, über den Tag dann. Aber ich habe Sorge, dass ich zu viel Medikamente damit nehme, also Aspirin sprich. Können Sie mir da raten?
Also prinzipiell können wir auf das Thema Medikamentenübergebrauchskopfschmerz eingehen. Wenn man ein mehr als 10 bis 15 Tagen im Monat Schmerzmittel nimmt, dann kann das die Migräne-Chronifizierung begünstigen. Aber Sie nehmen das ASS in der niedrigen Dosierung und tatsächlich gibt es ältere Studien, die zeigen, dass das auch einen migräneprophylaktischen Effekt hat. Also das ist so ein bisschen zwiespältig. Man sollte aber auf jeden Fall auch gucken, dass der Magen-Darm-Trakt nicht darunter leidet. Wenn man jeden Tag ASS nimmt, dann gibt es natürlich auch ein gewisses Risiko, dass es zur Magenblutung kommt.
Okay. Das heißt, Sie würden jetzt nicht beunruhigt sein, an meiner Stelle dieses Viertel Aspirin dann zu nehmen, fast jeden Tag. Dann ist verschwunden zwar, aber ich habe eben, ja, Sie sagen ja, was soll ich denn dann machen? Ich meine, nochmal zum Facharzt gehen und eine Rektoskopie oder was soll ich da machen?
Einfach mit dem Hausarzt besprechen, ob eine vorbeugende Behandlung mit ASS, so wie wir sie ja auch, wenn sie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt gehabt hätten, hätten sie ja auch niedrig dosiert, zum Beispiel 100 Milligramm täglich. Und das kann man durchaus auch zur Migräneprophylaxe einsetzen, sei denn sie haben gastrointestinale Erkrankungen, die das verbieten.
Also nochmal Ihren Arzt aufsuchen und genauer mit ihm drüber reden. Ich sage herzlichen Dank an Herrn Gülow und Grüße nach Baden-Württemberg. Eine Hörerin hat uns angerufen aus Bad Honnef und sie berichtet, dass sie seit 45 Jahren Migränepatientin ist und an 8 bis 20 Tagen im Monat Migräne hat. Und sie sagt, Antikörpertherapien hat sie alle ausprobiert, die wirken bei ihr nur in der Anfangsphase. Und der Effekt einer Infusion, der auf 3 Monate angesetzt war, hat bei ihr nur 6 Wochen angehalten. Sie fragt, kann man die Antikörper auch öfter geben? Und wie sieht es aus mit dem Off-Label-Use von Antidepressiva? Also sie hat Lamotrigine als ein Stichwort genannt.
Okay, also Lamotrigin kommt eigentlich aus der Epilepsiebehandlung, wird im Zusammenhang mit der Depression nur bei der bipolaren Erkrankung, also beim Wechsel zwischen Depression und Manie eingesetzt. Und tatsächlich gibt es bestimmte Situationen, wo man das in der Migräneprophylaxe auch mal einsetzt. Off-Label-Behandlung heißt im Grunde, es ist nicht zugelassen dafür und die gesetzliche Krankenkasse muss die Kosten nicht übernehmen. Das müsste man vorher beantragen oder man entscheidet sich, Lamotrigin ist mittlerweile nicht mehr so teuer, dass man es einfach selbst bezahlt. Das ist, glaube ich, bei dem Medikament noch vertretbar. Es ist gut verträglich auf jeden Fall. Und zu dem Phänomen mit den Antikörpern, dass die bei einigen Patienten so zum Ende des Dosierungsintervalls einen Wirkverlust haben, das beobachten wir schon bei einem Teil der Patienten. In der Regel merken wir aber, wenn die Behandlung länger durchgeführt wird, also ein halbes Jahr oder länger, dass sich dann so ein stabiles Verhältnis einstellt und dass das Phänomen bei den meisten Patienten verschwindet. Aber eben nicht bei allen. Da hat die Hörerin scheinbar das Pech, dass sie verschiedene Antikörper durchprobiert hat und immer das Problem hat, dass es nicht ganz reicht. Die Dosis einfach erhöhen, dafür gibt es halt keine Daten und es entsteht ein Kostenproblem.
Am Telefon ist Nina Kaiser. Wir erreichen Sie im Auto. Ich hoffe, Sie stehen sicher. Schönen guten Morgen.
Ja.
Und bei Ihnen geht es um Clusterkopfschmerz.
Ja, genau. Also ich habe seit ungefähr über 20 Jahren episodischen Clusterkopfschmerz. Das hat relativ lange gedauert, bis das richtig diagnostiziert wurde. Also ich wurde auch am Anfang immer gegen Migräne behandelt und mittlerweile kann ich ganz gut damit leben. Ich wollte einfach mal wissen, wie jetzt gerade so der aktuelle Forschungsstand ist, ob man da weiter ist bei der Ursachenforschung beim Clusterkopfschmerz.
Vielleicht soll man kurz für die, die es nicht haben, erklären, was das ist. Clusterkopfschmerz geht mit kürzeren Kopfschmerzattacken einher. Im Mittel dauern die so eine Stunde ungefähr. Und das ganz Typische ist, dass es zu Augendrehen, Naselaufen, verstopfter Nase, Bewegungsunruhe, manchmal hängt auch das Augenlid runter, begleitend
und
kommt.
Und es ist ein besonders starker Schmerz.
Genau, und das gilt als
extrem stark.
Genau. Das gilt als stärkster Kopfschmerz überhaupt. Das ist das, was die Patienten dann auch treibt. Und der kann eben episodisch auftreten. Das heißt, das tritt so 6 bis 8 Wochen auf, dann ist ein halbes Jahr Ruhe und dann kommt es plötzlich wieder und da kann es auch 2-3 Mal am Tag Attacken geben und in der Nacht. Die Akuttherapie machen wir mit Sauerstoff und Triptanen, die wir aber dann nicht als Tablette nehmen, sondern Nasenspray oder unter die Haut spritzen, genau, weil die Attacken kürzer sind und wir möglichst schnelle Wirkung haben wollen. Zur Vorbeugung gibt es Verapamil, das ist ein Medikament aus der Behandlung von Herzrhythmusstörungen, und Lithium. Das sind beides Medikamente, wo man schon im engen Austausch mit dem Arzt stehen muss, wegen Dosierung und Nebenwirkungen. Und wir hatten große Hoffnungen, dass Antikörper, die wir gerade schon angesprochen hatten, für die Migräne auch beim Clusterkopfschmerz eingesetzt werden können. Es gibt eine positive Studie, es gibt auch negative Studien. In Europa wurde leider keine Zulassung erteilt. In vielen anderen Ländern der Welt ist eines dieser Medikamente zugelassen, sodass wir mit der einen positiven Studie, die es gibt, unter Umständen bei den Krankenkassen auch einen Antrag auf Off-Label-Behandlung, dass sie die Kosten übernehmen, stellen können. Und das Verständnis des Cluster-Kopfschmerzes, Sie haben ja gefragt, ist man mit der Forschung weiter so richtig ganz durchgedrungen, warum es diese Krankheit gibt und warum die einfach 2 Monate im Jahr auftritt und den Rest vom Jahr nicht, haben wir immer noch nicht.
Das heißt, so richtig weiter ist man da noch nicht?
Nee, da stecken wir ein bisschen fest, aber wir hoffen auch, diese Moleküle wie in den Antikörpern, und es wird jetzt nochmal ein ganz neues Molekül durch Antikörper behandelt werden, was auch erst jetzt mal an der Migräne untersucht wird. Da hätte ich gewisse Hoffnungen, dass man in der zweiten Runde, wenn es das Medikament wirklich gibt, auch da nochmal mit dem Cluster-Kopfschmerz nachsehen kann.
Also, Sie brauchen noch ein bisschen und, Geduld.
Geduld.
Ja. Also wie gesagt, ich bin ganz gut mit dem Nasenspray und mit diesen Pens. Das funktioniert dann und hin und wieder dann den Sauerstoff. Und nur ganz kurz als Abschluss, was sind denn so die Arbeitshypothesen?
Ja, also der Hypothalamus, das ist eine Region im Gehirn, wo unsere innere Uhr sitzt. Der hat ganz wichtig was damit zu tun. Das trigeminale System, das auch bei der Migräne wichtig ist, wo das CGRP herkommt, wo der Schmerz im Gehirn letztlich generiert wird. Der Gesichtsnerv, aber dessen Kern. Nicht der Nerv im Gesicht, sondern das Kerngebiet im Hirnstamm. Die sind beteiligt und irgendwie miteinander verschaltet. Auch da spielen bestimmte Hormone eine Rolle. Wir wissen, dass wir das mit Cortison gut behandeln können häufig. Aber wo der Anfang dieses Kreislaufes im Gehirn ist, das wissen wir immer noch nicht genau.
Also herzlichen Dank an Frau Kaiser und eine gute Weiterfahrt. Und wir haben eine Frage noch, die passt ganz gut da rein. Da berichtet eine Hörerin, dass sie seit einigen Jahren etwa an 3 bis 4 Nächten in der Woche 5 Stunden nach dem Einschlafen Kopfschmerzen bekommt. Es ist dann noch Nacht und wenn sie aufsteht, lösen sich die Schmerzen auf. Und wenn sie ein Schmerzmedikament nimmt, kann sie nach dem Wirken dann auch wieder einschlafen. Und sie fragt, was man da machen kann. Sie hat auch schon geguckt, ob sie irgendwie mit den Zähnen knirscht oder nicht. Und möchte gerne wissen, was da helfen könnte.
Da kommen verschiedene Sachen in Frage, dass wenn ich das so höre, immer nachts und an 3 von 5 Tagen in der Woche, da denke ich an einen primär schlafgebundenen Kopfschmerz. Jetzt weiß ich nicht, ob die Hörerin ihr Alter angegeben hat. Wenn sie über 50 ist, wäre das eine wichtige Differentialdiagnose. Das ist ein Kopfschmerz, der bevorzugt nach dem 50. Lebensjahr kommt, wenn immer nachts wach wird. Und was die Hörerin vielleicht schon mal selbst testen kann, ist, ob Koffein hilft. Das ist ganz typisch für diese Kopfschmerzart, wenn sie dann eine halbe Tasse Kaffee trinkt, ob das dann rasch verschwindet und sie wieder weiter schlafen kann. Und dann kann man auch probieren, ob man abends einen Kaffee trinken kann vorm Einschlafen. Espresso ist bei dieser Erkrankung sehr hilfreich. Also das wäre eine Diagnose, die sie mal mit ihrem Neurologen nachgehen könnte.
Kopfschmerz und Migräne, das war Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide am Mikrofon. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Privatdozent Dr. Charlie Gaul vom Kopfschmerzzentrum in Frankfurt. Herr Gaul, schön, dass Sie hier waren und dass Sie so viel Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür. Ihnen einen schönen Tag.